Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Unsere Themen heute: Was Corona für einen Containerhafen bedeutet, wie die CDU in Sachsen mit der AfD umgeht und was kostenloser Nahverkehr kostet. Das und mehr hören Sie jetzt im DLF Magazin. Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Herzlich willkommen. Vor dem Virus sind alle gleich. Corona oder Covid-19, wie die dadurch ausgelöste Lungenkrankheit heißt, kann jeden treffen. Auch wenn ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen offenbar ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Jedenfalls sind auch Politiker davor nicht geschützt. Im Gegenteil, schließlich ist es ein Merkmal ihrer Arbeit, viele Menschen zu treffen. Die ersten Fälle von positiv getesteten Bundestagsabgeordneten gibt es bereits. Auch Bürgermeister, die erkrankt sind oder sich in vorsorglicher Quarantäne befinden. Nun muss man sich fragen, was das für die Handlungs- und Arbeitsfähigkeit der Parlamente und Regierungen bedeutet. Ausgerechnet in dieser beispiellosen Krise, in der Entscheidungen getroffen werden müssen. Claudia van Laak berichtet, wie sich das Abgeordnetenhaus in Berlin auf den Corona-Krisenmodus einstellt.
Ruhe auf den Gängen des imposanten Neorenaissance-Gebäudes. Keine Besuchergruppen, die Kantine leer, einzelne Abgeordnete und Mitarbeiter huschen über die Flure, winken sich von weitem zu. Eigentlich sollte heute eine Plenumssitzung stattfinden, in abgespeckter Form. Nur die Hälfte der Abgeordneten, eine Rede des regierenden Bürgermeisters Michael Müller zur Corona-Krise, anschließend eine kurze Debatte. Diese Sitzung wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Die Telefone laufen heiß. Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland.
Das ist stressiger, als wenn das Plenum heute stattfinden würde.
Die gestrige Corona-Meldung stellte sich als Fehlalarm heraus. Auch das passiert in diesen angespannten Zeiten. Hoffentlich kriegen wir nächsten Donnerstag eine Plenarsitzung hin, sagt der SPD-Politiker.
Und möglichst kurz. Was beschlossen werden muss, das muss gemacht werden. Dann wird man mit nebensächlicheren Themen sowieso nicht durchdringen.
Das Berliner Landesparlament ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist. So steht es in Artikel 43 der Landesverfassung. Das sind 81 Abgeordnete. Was, wenn sich viele Parlamentarier mit dem Coronavirus infizieren und andere in häuslicher Quarantäne sind, sodass die Beschlussfähigkeit nicht gewährleistet ist? Für diesen Fall brauchen wir dringend eine Regelung, mahnt Burkhard Dregger an, Chef der oppositionellen CDU-Fraktion.
Dass dann ein verkleinertes Parlament zusammentritt, damit gewährleistet ist, dass es ein funktionierendes Verfassungsorgan gibt, ein funktionierendes Parlament, das darüber beschließen kann, ob die Regierung Geld ausgeben kann und wofür, und das beschließen kann, auch gesetzliche Änderungen durchzuführen.
Ein Notparlament also mit nur wenigen Abgeordneten. Einige Bundesländer haben dieses Notparlament in ihrer Verfassung verankert. Baden-Württemberg, Bremen oder auch Sachsen. Das Land Berlin nicht. Doch eine von der CDU gewünschte Verfassungsänderung wird nicht zustande kommen. Das liegt unter anderem an den mitregierenden Grünen. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Daniel Wesener.
Meine Fraktion, aber auch meine Partei ist sehr, sehr skeptisch, was solche Vorschläge betrifft. Wir sind davon überzeugt, dass in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck entstehen darf, dass Verfassungsrechte, dass demokratische Institutionen eingeschränkt werden. Das gilt natürlich auch für die individuellen Verfassungsrechte der Mitglieder des Abgeordnetenhauses.
Die mitregierenden Grünen geben bloß Skepsis in puncto Notparlament in Krisenzeiten kund. Die oppositionelle FDP ist vehement dagegen. Marcel Lute, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, balanciert gerade einen Stapel Online-Einkäufe über einen Flur des Abgeordnetenhauses. Die Geschäfte sind zu, Lute hat sich Kleidung bestellt. Die ausgefallene Sitzung am Vormittag nutzt er für einen Besuch der Bibliothek. Er lese die einschlägigen Gerichtsurteile zum Infektionsschutzgesetz, sagt der Liberale, der gar nichts von einer Änderung der Berliner Landesverfassung hält, um dort ein Notparlament zu verankern.
Meines Erachtens ist es absolut verfassungswidrig, zu versuchen, die gewählten Abgeordneten in irgendeiner Weise in ihren Rechten während der laufenden Legislaturperiode zu beschneiden. Das ist ein Vorgang, der rein systematisch meines Erachtens überhaupt nicht denkbar ist, dass also das Parlament die Rechte des Parlaments ohne Zustimmung eines jeden einzelnen Abgeordneten beschneidet.
Keine Verfassungsänderung im Berliner Landesparlament also. Was tun? Müssen sich die Parlamentarier nicht besser auf Corona vorbereiten? Im Notfall ist das Abgeordnetenhaus nicht mehr beschlussfähig. Und dann? Parlamentspräsident Wieland wirkt unentschlossen.
Das wäre die Gefahr. Das ist aber auch, glaube ich, allen Beteiligten klar.
Das Parlament muss handlungsfähig bleiben, um zum Beispiel einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Geld soll umgeschichtet. Millionenschwere Förderprogramme für die Wirtschaft müssen beschlossen werden. Die Geschäftsordnung könnte geändert werden, um das Parlament digital tagen zu lassen, schlägt FDP-Mann Lute vor.
Wenn Sie schlichtweg jeden Parlamentarier mit einem speziellen Laptop ausstatten, der genau für diesen Zweck dient und nichts anderem, so den klappen Sie vor sich auf, wo auch immer Sie gerade sind, und sind damit eben halt sichtbar. Und diese Bilder übertragen Sie wiederum zentral an eine Stelle, bei der idealerweise im Internet jeder Bürger sehen kann, wie jeweils der gerade gewählte Abgeordnete seine Hand hebt. Sie können im Prinzip alles auf diesem Weg machen, man muss es nur wollen.
Auch die Grünen machen sich für eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung stark. Noch ist darin verankert, dass Abgeordnete physisch anwesend sein müssen. Dies könnte sich jetzt ändern. Eine andere Möglichkeit wird bereits jetzt schon unter der Hand praktiziert, wenn einzelne Abgeordnete krank sind. Das sogenannte Pairing-Verfahren. Daniel Wesener von den Grünen erklärt es.
Pairing bedeutet, dass zwischen den Fraktionen, insbesondere zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen, vereinbart wird, dass die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse abgebildet werden, gewahrt werden, selbst wenn einzelne Abgeordnete nicht erscheinen können.
Ein Beispiel: Fallen in der regierenden SPD-Fraktion 8 Parlamentarier wegen Krankheit aus und die oppositionelle FDP-Fraktion ist halb so groß wie die der SPD, ziehen die Liberalen ihrerseits 4 Abgeordnete zurück. Ein Fairness-Abkommen also, das allerdings nirgendwo schriftlich niedergelegt ist. Reicht dies aus in Krisenzeiten wie diesen? Am kommenden Montag will der Ältestenrat des Berliner Abgeordnetenhauses erneut darüber debattieren, wie das Parlament handlungsfähig bleiben kann. Die Zeit drängt.
Im Krisenmodus das Berliner Abgeordnetenhaus in Zeiten von Corona. Claudia van Laak berichtete. Man kann es nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, aber es ist da und es hat die Macht, unsere Weltordnung und unsere Art zu leben auf den Kopf zu stellen. Das winzige, aber gefährliche Coronavirus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst, es lässt Schlagbäume fallen, Grenzen schließen und belebte Geschäftsstraßen still werden. Noch vor Wochen wäre es nicht denkbar gewesen, dass das öffentliche Leben in Deutschland so stark reduziert oder geradezu eingestellt wird. Das macht sich auch an einem Ort bemerkbar, der als Tor zur Welt bezeichnet wird, an den bremischen Häfen, wo normalerweise riesige Mengen an Gütern umgeschlagen werden. Felicitas Böselager, unsere Korrespondentin für Bremen und Bremerhaven, hat sich umgehört.
Es ist schon ruhiger und ich war gestern gerade noch im Hafen und habe gesehen, dass also schon der Besuch in Anführungsstrichen von Schiffen stark zurückgegangen ist.
Berichtet Siegwart Glomp. Er ist Geschäftsführer einer Containerdienstfirma in Bremerhaven.
Also gestern lagen deutlich weniger Schiffe an der Kaje, als ich das üblicherweise kenne. Man erkennt es immer wunderbar an den Containerbrücken, die Schiffe entladen, wenn die Arme hochgeklappt sind, die Brücken also nicht arbeiten. Dann kann man auch schon sehen, dass, wenn man die Kaje entlang guckt, es sind wenige Brücken im Moment unten, die arbeiten.
Als Glomp das erzählt, sitzt er im Homeoffice und übt sich dort in sozialer Distanz, weshalb er dieses Interview am Telefon gibt. Sein Bruder Matthias Glomp, der ebenfalls Geschäftsführer der Firma ist, ist hingegen im Büro.
Also es sind immer so 30-40% nicht im Büro, die entweder von zu Hause arbeiten oder eben, ich sag mal, in Bereitschaft stehen. Das ist so unsere Reservebank, weil für uns eigentlich so der GAU ist, es ist jemand im Büro infiziert und man wird behördlich dazu gezwungen, sich unter häusliche Quarantäne zu stellen und dürfen das Büro dann unter Umständen nicht mehr betreten.
Glomps Firma transportiert Container, die in den europäischen Häfen ankommen, zu ihren Bestimmungsorten auf dem Land. In seinem Büro hat er rund 75 Mitarbeiter. Zusätzlich sind 80 Lkw-Fahrer bei ihm angestellt. Sie spüren die Auswirkungen der Corona-Krise schon seit einer Weile.
Also wir haben in den letzten Wochen kontinuierliche, zunächst leichte, dann etwas stärkere Rückgänge verspürt. Es begann zunächst vornehmlich im Export, also Container, die in Deutschland beladen und verschifft werden, insbesondere nach China, wo dann Exporteure gesagt haben, nein, wir warten ab, wir schicken die Ware jetzt nicht auf den Weg, weil Tausende von Containern in China in den Häfen standen und nicht abgeholt werden konnten wegen der Corona-Krise und dort unter Umständen auch Waren verdorben sind.
Deshalb hätten viele seiner Kunden die Lieferungen gestoppt. Inzwischen betrifft die ausbleibende Ladung aber auch den Import. Containerschiffe aus China brauchen 6 Wochen, bis sie in Deutschland ankommen. Das heißt, dass sich der chinesische Stillstand jetzt langsam in den europäischen Häfen bemerkbar macht. Und das hat wiederum Auswirkungen auf den Export. Denn die Container, die voll bepackt aus China kommen, werden schließlich in Deutschland geleert, neu beladen und dann weiter verschifft. Das heißt, den Häfen fehlen jetzt Leercontainer. Für Glomp bedeuten all diese Entwicklungen enorme Umsatzeinbußen.
Ja, also ich habe in der letzten Woche schon mal in einem Interview gesagt, ich gehe mal von 30% aus. Und mittlerweile fürchte ich aber fast, dass es eine positive Schätzung ist. Könnte durchaus noch mehr werden. Aber es ist ja tatsächlich wirklich spekulativ.
Mit ähnlichen Einbrüchen rechnet auch die Bremische Hafenvertretung. 20-30% werde der Umsatz sinken, heißt es dort in einer Pressemitteilung. Ein Interview dazu wollen weder die Terminalbetreiber noch die Hafenvertretung geben. Die Situation sei zu dynamisch. Was heute gelte, könne morgen schon wieder ganz anders sein. Glomp befürchtet noch stärkere Auswirkungen als in der Finanzkrise, die nach dem Crash der Banken auch den weltweiten Warenhandel in die Knie zwang. Abgesehen von den enormen ökonomischen Schäden sind Häfen aber generell gut vorbereitet auf Infektionskrankheiten und Epidemien. Als Tore zur Welt bargen sie seit Jahrhunderten die Gefahr, der Ankunftsort neuer, unbekannter Krankheiten zu sein, erklärt der bremische Hafenkapitän Andreas May.
Das hat schon sehr früh dazu geführt, dass Gesundheitsvorschriften auf internationaler Ebene erlassen worden sind und üblicherweise in Vor-Vor-Vorzeiten auch Inspektionen der Schiffe durch medizinisches Personal stattgefunden haben, bevor die dann überhaupt von Bord durften, beziehungsweise ein Austausch stattfinden konnte.
Auch Quarantäne ist hier kein unbekanntes Wort. Im Gegenteil. Jedes Schiff hat eine sogenannte Quarantäneflagge, die es erst einholen darf, wenn die Behörde an Land es erlaubt. Dann erst darf das Schiff anlegen und die Besatzung von Bord gehen. Seit der Gefahr einer Infektion durch den Coronavirus fordert der Hafenärztliche Dienst nun eine zusätzliche Liste an. Sie führt auf, woher die Besatzungsmitglieder kommen und wann sie wo an Bord des Schiffes gegangen sind. Im Zweifel waren sie so lange auf See, dass eine Infektion ganz ausgeschlossen werden kann.
Diejenigen, die übrigens an Land müssen, zum Beispiel wegen Besatzungswechsel, bekommen eine sogenannte Aussteigerkarte, die ja auch nach den Infektionsschutzvorschriften vorgeschrieben ist und auf den Flugzeugen im Flugverkehr jetzt ja auch gefordert wird, sodass also auch eine Nachverfolgbarkeit der Personen grundsätzlich möglich ist.
Im Übrigen hat jedes Schiff an Bord ein sogenanntes Hospital, das sich in eine Quarantänestation verwandeln lässt. Schließlich ist es wichtig, dass die Seeleute sich bei wochenlanger Fahrt über das Meer nicht gegenseitig anstecken. Allerdings bringt die aktuelle Krise ganz neue Probleme mit sich. So können viele Seeleute durch die Grenzschließungen und Flugausfälle nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Der EU-Schiffseignerverband EXA und die Europäische Transportarbeitergewerkschaft ETF fordern inzwischen, dass Seeleute von den internationalen Reisebeschränkungen ausgenommen werden, damit die Crews auf den Schiffen ausgewechselt werden können und arbeitsfähig bleiben. Diese Entwicklungen betreffen alle Gewerke des Hafens: Terminalbetreiber, Reeder, Lotsen, Verpackungsbetriebe, Festmacher. Die Liste ist lang. Deshalb fordert die Bremische Hafenvertretung Hilfe vom Bund und den Ländern. und Sigvard Glomp probiert trotz aller Hiobsbotschaften optimistisch zu bleiben.
Wir versuchen da möglichst positiv ranzugehen und wir sagen immer, naja, wir haben auch die Finanzkrise überstanden damals. Auch das hat unser Unternehmen geschafft und wir haben seit 40 Jahren die ein oder andere Unwägbarkeit umschifft. Aber natürlich auf der anderen Seite, das, was jetzt im Moment stattfindet, stellt uns auch vor eine ganz neue Herausforderung.
Die Corona-Krise am Containerhafen, das war ein Bericht unserer Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager. Das Coronavirus verändert derzeit alles, auch die Flüchtlingspolitik. Zum einen wird die Situation in Lagern wie auf der griechischen Insel Lesbos immer schwieriger. Dort dürfte das Virus leichtes Spiel haben, denn ständiges Händewaschen und soziale Distanz sind in einem völlig überfüllten Camp gar nicht möglich. Zum anderen sinkt die öffentliche Aufmerksamkeit für diese Probleme. Regierungen sind mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt. So hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Programme zur Flüchtlingsaufnahme bis auf Weiteres ausgesetzt. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD hatte allerdings noch Anfang des Monats bekräftigt, sein Land wolle syrischen Flüchtlingen, die auf griechischen Inseln gestrandet sind, helfen. Wenn der Bund es erlaube, stehe Berlin bereit, hieß es. Aber wie gut ist die Hauptstadt vorbereitet für tausende neue Flüchtlinge? Sebastian Engelbrecht hat sich umgesehen.
Auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof steht eine Geisterstadt. 900 hellgraue Container reihen sich aneinander. Dazwischen bilden sich Straßen und Plätze. Stünden dann nicht die Buchstaben Berlin-Tempelhof im Hintergrund auf dem Halbrund des 30er-Jahre-Flughafens, dann würde man sich hier fast wie in einer ausgestorbenen Reihenhaussiedlung fühlen.
Wir sind hier in diesem Triptych schon erstmal von einem Versorgungscontainer in der Mitte. Sie kommen rein, haben rechte Hand eine Spüle. Geradeaus würde ein Herd noch installiert werden. Es gibt hier einige Küchenschränke für Geschirr, Gläser etc.
Sascha Langenbach, Pressesprecher des Berliner Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, präsentiert die Wohneinheit für eine vierköpfige Familie. Sie besteht aus 3 Containern und misst 45 Quadratmeter.
Das Licht funktioniert überall, auch in den Duschen selber drin. Die Duschen sind geräumig, das sieht so ein bisschen aus wie in einem sehr, sehr günstigen Hotel. Es ist sehr einfach, aber zweckmäßig. Licht funktioniert, Wasser läuft auch noch.
1000 Flüchtlinge lebten hier auf dem Rollfeld. Nur 1,5 Jahre lang war diese Vorstadtsiedlung im Stil des Computerspiels Minecraft bewohnt. Von November 2017 bis Mai 2019, als die letzten Geflüchteten in geeignetere Unterkünfte umziehen konnten. Seither steht das Leben hier still. Immer weniger Flüchtlinge kamen in den vergangenen 3 Jahren nach Berlin. Zuletzt landeten monatlich nur noch 600 in der Stadt. 21.000 leben momentan in den Flüchtlingsunterkünften. Deshalb beschloss der Senat, das Containerdorf abzubauen. Die Verwaltung ließ Möbel, Waschmaschinen und Trockner schon abtransportieren.
Das haben die Leute hier sehr, sehr genossen, weil das einfach so stadtnah ist, so mitten in der City. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt als Touristen hierher, um hier in der Nähe zu wohnen.
Der Berliner Senat betreibt weiter eine Politik der offenen Arme. Bürgermeister Michael Müller beschwor noch Anfang März die Solidarität der Städte. Es sei selbstverständlich, den Flüchtlingen aus Syrien zu helfen, die auf den griechischen Inseln in menschenunwürdigen Verhältnissen lebten. Und Integrationssenatorin Elke Breitenbach sagt mitten in der Corona-Krise:
Wir wollen eine offene Flüchtlingspolitik. Dafür steht R2G. Dafür sind wir im Übrigen auch gewählt worden. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das machen. Deshalb sagen wir, wir möchten Verantwortung übernehmen für Menschen in Not. Wir haben im Moment 2000 Plätze in bestehenden Unterkünften, die auch bewohnt sind. Die können wir sofort zur Verfügung stellen. Danach können wir die Platzzahl noch anheben.
Innerhalb von ein paar Wochen wäre auch das Containerdorf auf dem Flughafen wieder funktionstüchtig, sagt Sascha Langenbach vom Amt für Flüchtlingsangelegenheiten. Dann stünden insgesamt 3000 Plätze für Flüchtlinge aus Syrien bereit.
Jetzt geht es erstmal darum, dass wir die Infrastruktur hier so ertüchtigen, dass beispielsweise Waschmaschinen da sind, Trockner, Kühlschränke, Herde, sodass es den Menschen ermöglicht wird, hier auch in einer vernünftigen Form zu leben.
Langenbach zeigt die Container mit Stolz. Das Basketballfeld, den bunt bemalten Container, der als Frauenraum diente, die Waschmaschinenanschlüsse, Verwaltungs- und Versammlungsräume. Nebenan steht ein rot-gelbes Zirkuszelt, in dem Flüchtlingskinder mitmachen durften.
Die Basketballkörbe, die müsste man hier wieder ranschieben, das ist aber alles noch da. Das ist jetzt kein Thema, was ein Problem darstellt. Die Verwaltungsgebäude, das kriegen sie auch relativ schnell hin, mit ein paar Schreibtischen und ein paar Stühlen. Die Netze funktionieren, das Wasser funktioniert immer noch. Also da ist das kein Problem. Es ist im Moment überhaupt kein Mobiliar da, das heißt, das müsste wieder neu beschafft werden.
Langenbach und auch Senatorin Breitenbach wissen, dass die Corona-Epidemie ihre Pläne, syrische Flüchtlinge in Berlin aufzunehmen, vorerst unmöglich macht. Der Bund hat das Asylrecht faktisch ausgesetzt. Das Bundesinnenministerium erklärte am Mittwoch, humanitäre Aufnahmen seien zum Erliegen gekommen.
Im Moment kann da jetzt so und so niemand rein und raus. Deshalb können wir immer nur sagen, wir wollen das jetzt machen.
Die Senatorin für Integration sagt dazu, wenn sie von 3.000 bis 4.000 Plätzen für Flüchtlinge in Berlin rede, dann wisse sie, dass sie den Neuankömmlingen auf längere Sicht auch Schul- und Arbeitsplätze, eben ein Leben in dieser Stadt anbieten müsse. Breitenbach ist entschlossen, das zu tun. Nur wann?
Das kann ich Ihnen überhaupt gar nicht sagen, weil wir nicht alleine entscheiden können, die Geflüchteten hierher zu holen. Wir können keinen Bus chartern, können nicht nach Griechenland fahren, sagen, bitte steigen Sie ein, wir nehmen Sie mit nach Berlin. Wir brauchen dafür die Unterstützung des Bundes, aber natürlich auch die Unterstützung der griechischen Regierung.
Alles ist bereit, sagt die Senatorin. Alles ist bereit, sagt der Sprecher des Amtes für Flüchtlingsfragen.
Jetzt habe ich noch was gefunden hier, einen Lederfußball, der sogar noch aufgepumpt ist. Der scheint ein vernünftiges Ventil zu haben. Ich freue mich echt, dass wenn der bald hier wieder benutzt wird von Kindern, die Lust haben, draußen zu spielen.
Berlin zeigt sich vorbereitet für neue Flüchtlinge. Sebastian Engelbrecht berichtete.
Wie
hältst du es mit der AfD? Das ist die Gretchenfrage für die CDU. Offiziell gilt ein Parteitagsbeschluss. Danach ist der CDU jede Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linken verboten. Es soll Äquidistanz, also gleicher Abstand gehalten werden zu beiden Parteien, sowohl nach links als auch nach rechts. Doch dieses Mantra ist längst Makulatur, seitdem sich in Thüringen der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Beobachter sprachen von einem Tabubruch. Mittlerweile ist Kemmerich zwar längst zurückgetreten und Bodo Ramelow von der Linken führt wieder eine handlungsfähige Regierung in Thüringen. Doch es bleibt die Frage, wie die CDU und auch die FDP in Zukunft mit der AfD umgehen. Vor allem dort, wo die AfD stark ist. Wir blicken deshalb nach Sachsen. Dort regiert CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer gemeinsam mit SPD und Grünen. Die AfD hatte bei der vergangenen Landtagswahl 27,5% der Stimmen geholt und ist damit stärkste Oppositionspartei. Ich habe unseren Landeskorrespondenten Bastian Brandau vor dieser Sendung gefragt, wie denn die sächsische CDU auf die jüngsten Entwicklungen und Verwerfungen in Thüringen reagiert hat.
Ja, Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte damals Anfang Februar, dies sei kein guter Tag für Thüringen. Die CDU in Thüringen habe nicht akzeptiert, dass sie diese Wahl verloren habe und dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben könne. Er hat das verbunden auch mit Kritik an Bodo Ramelow, dass der ohne eigene Mehrheit angetreten sei, das dann doch. Aber er war klar, eindeutig in der Verurteilung dieses Wahlvorgangs, anders als andere CDU und FDP-Politiker zu diesem Zeitpunkt. Und man muss sagen, Kretschmer selbst ist spätestens seit seinem Amtsantritt 2017 hier sehr klar in seiner Abgrenzung zur AfD. Also diese Einschätzung auch da von ihm durchaus kohärent, wobei er natürlich auch das Glück hat, dass er eben nach der Wahl, das war ja einige Wochen vor Thüringen, dass hier in Sachsen gewählt wurde, dass er eine Kenia-Koalition bilden konnte, Schwarz-Grün-Rot, die seitdem recht geräuschlos hier funktioniert und regiert.
Und wie ist Ihr Eindruck? Hat Kretschmer mit diesem Abgrenzungskurs seinen Landesverband hinter sich?
Ja, das hat so ein bisschen mehrere Stufen in der Parteispitze sowieso, aber auch in der Landtagsfraktion, da hat Kretschmer eigentlich alle hinter sich gebracht mit dieser Abgrenzung, dieser klaren Abgrenzung, allein durch seinen Erfolg. Er hat ja die Wahl im September eben deutlich vor der AfD gewonnen und das wird eben ihm als Person zugeschrieben und eben auch diesem Abgrenzungskurs. Also diejenigen, die sich durchaus vorher offen gezeigt hatten für eine Zusammenarbeit mit der AfD, da gehört zum Beispiel der aktuelle Fraktionsvorsitzende der CDU hierzu, Christian Hartmann, die tun dies öffentlich längst nicht mehr. Das ist also die Landesebene. Aber auf ja, lokaler Ebene in den Landkreisen, da wird das sehr anders gesehen und eben auch gehandhabt. Da gibt es ja, Zusammenarbeit, Abstimmung zwischen CDU und AfD und die wird dann teilweise auch offensiv verteidigt. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Zum Beispiel hier in Dresden hatten wir mal die Situation, da haben CDU und FDP einen Antrag mitverabschiedet. Da ging es darum, einen schon beschlossenen Radweg doch nicht zu bauen. Und da war eine Mehrheit nur möglich, eben mit CDU, FDP, wenn die AfD und damals noch die NPD mitstimmen würde. Und das geschah dann auch tatsächlich. Und das war lange vor den Kommunalwahlen. Im Mai 2019 waren hier gemeinsam mit den Europawahlen. Da hat die AfD recht stark abgeschnitten. Und seitdem gibt es eben ein gemeinsames Abstimmungsverhalten. Das kann man beobachten von CDU und AfD in vielen Landkreisen. Also die sehen das anders als der Ministerpräsident und Parteivorsitzende. Beispiele, wenn es um die Besetzung von Ausschüssen geht, so haben wir das in Chemnitz erlebt, um Personen, die in unterschiedliche Ämter gewählt werden, in Görlitz oder im Landkreis Bautzen. Da wurde ein AfD-Mann zum stellvertretenden ehrenamtlichen Landrat gewählt. Und möglich war das eben nur mit den Stimmen der CDU. Ich selbst war im Februar noch bei einer Sitzung des Stadtrats Bautzen und dort wurde einem Zusatzantrag zum Haushalt zugestimmt. Formell war das wohl ein Antrag allein der CDU-Fraktion, aber die hatte sich vorher abgestimmt, unter anderem mit der FDP und der AfD. Und so gab es eben eine Mehrheit. Ja, und dort vor Ort, da sagen die Vertreter von CDU und FDP auch sehr offen, wenn es, wie sie sagen, um sachbezogene Zusammenarbeit gehe, dann arbeitete man eben mit jedem zusammen. Und das gilt dann offensichtlich eben auch für die Rechtsextremisten der AfD.
Dann schauen wir nochmal auf die FDP, die in Sachsen ja gar nicht im Landtag vertreten ist. Wie waren da die Reaktionen auf Thüringen?
Ja, da hat man gratuliert. Also der FDP-Chef Frank Müller-Rosentritt, der hat Thomas Kemmerich zu seiner Wahl gratuliert und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass das Weltbild der AfD nicht mit dem der FDP vereinbar sei. Also so ein bisschen wie Kemmerich selbst, der ja am selben Tag noch gesagt hat, er sei Anti-AfD. Und Frank Müller-Rosentritt, der sächsische FDP-Chef, der hat gesagt, aus diesem Abstimmungsergebnis im Erfurter Landtag, da erwachse keinerlei Grundlage irgendeines politischen Entgegenkommens. Das haben ja in der FDP sehr viele sehr anders gesehen. Also diese Äußerungen hier waren sehr widersprüchlich. Und es steht im Prinzip auch für die Zerrissenheit der sächsischen FDP ja in dieser Frage, diese Abgrenzung nach rechts. 20 Jahre lang war ja hier Holger Zastrow, der Vorsitzende bis 2019, hat diese Partei, so kann man das schon sagen, dominiert. Zastrow, ein Erbe Jürgen Möllemanns, der also einen rechtspopulistischen Kurs auch hier in Sachsen gefahren ist, damit die FDP auch in die Region gebracht hat. Ja, und auch die Dresdner FDP, die war zum Beispiel in Teilen Pegida-nah zu Beginn. Das ist schon ein paar Jahre her, aber man muss da eben sagen, seitdem die FDP 2019 mit Zastrow an der Spitze auch bei diesen Landtagswahlen gescheitert ist, anders als die Thüringer FDP, die hat es ja ganz knapp geschafft, hat es eben hier die FDP recht deutlich nicht geschafft. Seitdem also gibt es hier so einen Häutungsprozess nach dieser jahrelangen Abhängigkeit mehr oder weniger von Zastrow. Jetzt zum Beispiel eben nach dieser Wahl in Thüringen, da hat der Dresdner FDP-Verband zum ersten Mal zu einer Anti-Pegida-Demo mit aufgerufen. Auch der Dresdner CDU-Stadtverband haben da zum ersten Mal eben gegen Pegida demonstriert, weil Björn Höcke auch aufgetreten ist, der Mann, also den CDU und FDP, mit dem sie da ja zusammen abgestimmt hatten, einige Tage vorher in Thüringen. Ja, das ist also die Situation hier in Dresden. Aber in Bautzen, dieses Beispiel, da besteht eben eine mehr oder weniger offene Zusammenarbeit mit der AfD. Da hat man keine Skrupel. Aber in den Großstädten, da setzen sich eben jüngere politische Kräfte durch. Aber es ist schon fraglich im Moment, ob die FDP auf Landesebene überhaupt noch mal Bedeutung erlangen kann. Die hat sie im Moment eben fast gar nicht. Sie ist ja, wie gesagt, zum zweiten Mal nicht im Landtag vertreten.
Schauen wir noch mal auf die Auswirkungen der Corona-Krise in Sachsen. Wie wirkt sich die auf das Parteiengefüge aus, auch im Blick auf die AfD?
Ja, natürlich ist auch die sächsische Landespolitik im Krisenmodus. Die Minister von SPD, CDU und Grünen, die treten hier sehr entschlossen und geschlossen auf, so erlebe ich das. Und die haben dafür eben auch Lob von der Opposition erhalten, von den Linken. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Linke und CDU, die stehen sich hier sehr, sehr weit entfernt. Die Linke hat die Arbeit grundsätzlich gelobt, auch wenn sie Inhalte kritisiert hat. Aber die AfD, so muss man das sagen, hat mit ihrem Verhalten hier den Keil zwischen sich und den anderen Parteien noch mal tiefer reingetrieben. Der Landtag, der hat hier gestern getagt. Und zwar wurde er einberufen mit voller Besetzung. Also 119 Abgeordnete hat der Landtag. Das heißt, es bestand ein hohes Risiko für alle dort. Dazu kommen ja noch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Andere Landtage tagen im Moment ja in kleineren Besetzungen. Zum Beispiel hat heute der Bayerische eben in kleiner Besetzung getagt. Da hat auch die AfD zugestimmt. Aber die sächsische AfD wollte das nicht, wollte den vollen Landtag offensichtlich als Bühne nutzen für ihre Agenda. Und die anderen Parteien haben dieses eben als verantwortungslos kritisiert, unabhängig von dem, was dann inhaltlich da passiert ist, dass man eben die Leute zwingt, da so dicht zusammenzukommen. Michael Kretschmer sagte dann auch inhaltlich mit dem Vorwurf eben an die AfD, sie habe sich hier in Sachsen radikalisiert, wie Höcke in Thüringen und Kalbitz in Brandenburg. Das, was die AfD hier mache, sei sehr, sehr gefährlich. Also Unverständnis, Ärger für dieses Vorgehen der AfD, weil es ja tatsächlich in Krisen oft so ist, dass die Parteien eben zusammenrücken. Und die sächsische AfD hat hier deutlich gemacht, sie möchte mit diesem Konsens nichts zu tun haben. Ja, und wenn man so will, dürfte das vermutlich auch den wenigen CDU-Abgeordneten, die da vielleicht noch irgendwelche Sympathien gehabt haben, deutlich gemacht haben, dass eine verlässliche Zusammenarbeit mit dieser AfD hier ja ziemlich schwierig werden dürfte. Und man muss sagen, ja, zu den Auswirkungen von Corona, das ist natürlich im Moment schwer abzusehen. Aber was klar ist, wenn Corona vorbeigezogen ist, mehr oder weniger, dann werden die Auswirkungen hier auch gravierend sein und damit die Aufgaben auch für die Regierung. Ja, und vor einigen Wochen, da hätte ich tatsächlich noch gesagt, die Gefahr hier sehe ich, wenn die Gemeinsamkeiten dieser zusammengeschusterten, das kann man schon so sagen, schwarz-grün-roten Regierung irgendwann aufgebraucht sind, dann könnten eben die CDU-Politiker aus den Landkreisen kommen und sagen, hier, wir arbeiten eigentlich verlässlich mit der AfD immer wieder zusammen, sind uns inhaltlich ja auch in vielem nahe. Das würden wir gern vielleicht auch auf Landesebene machen und nicht immer mit den unbequemen Grünen zusammenarbeiten. Das hätte ich noch gesagt vor einigen Wochen. Aber eben diese nie dagewesene Krise, die wird wohl eher dazu führen, dass die Regierung hier zusammenrückt, so sehe ich es im Moment. Und die Regierung wird bis zu den nächsten Wahlen mit diesen Auswirkungen dieser Krise zu tun haben. Die AfD hat sich jetzt in dieser Krise als unverantwortlich gezeigt. Also ich würde Stand jetzt sagen, dass sie damit eine mögliche Zusammenarbeit, eine Anlehnung an das, was in Thüringen im Februar noch passiert ist, sehr, sehr viel unwahrscheinlicher gemacht hat.
Sagt unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Wir sprachen über den Umgang von CDU und FDP in Sachsen mit der AfD. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Jetzt gerade während der Corona-Pandemie ist Bus- und Bahnfahren nicht empfehlenswert, denn dort kann man nicht immer den nötigen Abstand zu anderen Menschen halten. Normalerweise aber ist öffentlicher Nahverkehr eine gute Sache für die Umwelt, fürs Klima und auch um die Straßen zu entlasten. Luxemburg ist das erste Land auf der Welt, in dem man neuerdings nicht mehr beim Schwarzfahren erwischt werden kann. Der öffentliche Nahverkehr ist nämlich seit Anfang März gratis. In Deutschland ist es die Stadt Monheim in Nordrhein-Westfalen, die ein solches Modell umsetzt. Ab April können Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr im Stadtgebiet kostenlos nutzen. Vivien Leue war für uns in Monheim.
Monheim. Am Rathausplatz fahren im 5-Minuten-Takt Busse ab. Allerdings warten an diesem sonnigen Mittag Anfang März nur wenige Menschen an den Haltestellen. Ob sich das ändern wird, wenn der ÖPNV in der Stadt bald kostenlos wird?
Dann wäre es eine Option, ja. Das wäre dann interessant.
Sagt eine Frau, die gerade mit dem Fahrrad ankommt. Sie fährt bisher kaum mit dem öffentlichen Nahverkehr.
Nur mit dem Fahrrad, weil Busfahren ist mir zu teuer. Kann ich mir nicht erlauben.
Auch ein paar Meter weiter, am Eingang zur Tiefgarage einer Einkaufspassage, äußern sich die Autofahrer ähnlich.
Grundsätzlich finde ich, dass die Fahrpreise hier relativ hoch sind. Wenn ich von hier nach Düsseldorf fahren möchte, das kostet richtig Geld. Also freue ich mich, dass ich mich innerhalb von Monheim kostenfrei bewegen kann.
Im Rathaus freut sich Bürgermeister Daniel Zimmermann von der Regionalpartei PETO über das positive Feedback. Die Stadt hofft, dass die Bürger ab April dann auch tatsächlich das Auto öfters stehen lassen.
Uns geht es in erster Linie um Klimaschutz,
erklärt Zimmermann. Bisher fahren noch mehr als die Hälfte der Monheimer mit dem Auto, 14% mit dem Fahrrad und nur 9% nutzen den öffentlichen Nahverkehr. Dabei sind die innerstädtischen Buslinien in den letzten Jahren stetig ausgebaut worden. Sowohl die Strecken als auch die Taktung haben sich erhöht und auch die umliegenden Gemeinden sind gut erreichbar, sodass Berufspendler meist problemlos mit Bus und Bahn fahren könnten.
Und das Ziel ist eben jetzt, dass der ÖPNV und der Fahrradanteil steigen und dass möglichst der Autoverkehr sinkt, aber genau beziffern möchte ich das nicht.
Monheim kann sich das Projekt leisten. Die Stadt hat die vergangenen Jahre mit einem Haushaltsplus abgeschlossen. Für 2020 plant sie Ausgaben in Höhe von knapp 350 Millionen Euro. Davon zahlt sie nun gut 3 Millionen Euro an das örtliche Nahverkehrsunternehmen, um die fehlenden Einnahmen auszugleichen. Die Stadt kauft quasi innerstädtische Jahrestickets für ihre Bürger. Wer weiter hinausfahren möchte, zahlt einen entsprechenden Aufschlag. Könnte das Monheimer Modell auch für andere Städte interessant sein? Bürgermeister Daniel Zimmermann ist hier zurückhaltend. Das müsse jede Stadt für sich entscheiden, je nach Priorität und Haushaltslage, sagt er und rechnet die Kosten für Monheim mit seinen knapp 45.000 Einwohnern vor.
Und da ist es so, dass diese rund 3,5 Millionen Euro, dass das so knapp über 70 Euro pro Person und pro Jahr ausmacht. Und ich glaube, da hat man schon eine Orientierung, was es dann auch für andere Städte kosten würde.
Jenseits der deutschen Grenze machte kürzlich Luxemburg vor, wie es gehen könnte. Das Land entschied als erstes auf der Welt, alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis anzubieten. Allerdings hat Luxemburg nur rund 620.000 Einwohner. Der Gratis-ÖPNV kostet das EU-Land etwa 41 Millionen Euro im Jahr. In Deutschland wäre ein solches Vorhaben nicht zu finanzieren, meint der Städte- und Gemeindebund. Und auch auf Landesebene dürfte ein kostenloser ÖPNV flächendeckend kaum machbar sein, heißt es von der NRW-Landesregierung. Der verkehrspolitische Sprecher der regierenden CDU-Fraktion, Klaus Vossem, meint, dass der Preis eines ÖPNV-Tickets auch gar nicht so ausschlaggebend sei.
Allen voran steht eben die Frage von Pünktlichkeit, Verlässlichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs, auch von Sicherheit und Sauberkeit. Das sind alles Kriterien, die im Ranking immer noch vorne wegstehen, genannt werden und so in der Mitte irgendwann kommt dann auch der Preis.
Deshalb will die Landesregierung von NRW jetzt erst einmal massiv in den Aus- und Umbau investieren. investieren. Gut 1 Milliarde Euro in den nächsten 12 Jahren.
Wir haben Kapazitätsengpässe, insbesondere dann auch in den Zeiten, wo Berufspendler morgens und abends unterwegs sind, wo auch Schülerverkehre stattfinden. Das ist kein befriedigender Zustand. So, und wir haben auch noch eine Menge von weißen Flecken im Land, wo es überhaupt keinen ÖPNV gibt. Also gerade in den ländlicheren Regionen.
Auch die Grünen-Fraktion im Landtag steht einem flächendeckenden, kostenlosen ÖPNV skeptisch gegenüber. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Arndt Klocke sieht drängendere Probleme.
Wir haben einen großen Sanierungsstau. Gerade bei den Stadtbahnlinien, in vielen U-Bahn-Stationen bröckelt es. Viele Bahnbrücken müssen in Nordrhein-Westfalen saniert werden. Also um überhaupt das, was wir heute als Angebot haben, das zukunftsfest zu machen, sind Milliardeninvestitionen notwendig. Das sehe ich sehr prioritär.
Wenn das Angebot attraktiv sei, also die Busse modern, die Bahnen pünktlich, die Trams sauber, dann würden auch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, selbst zu den aktuellen Preisen. Tatsächlich zeigen Berechnungen immer wieder, der Besitz und die Nutzung eines Autos sind weitaus teurer als ein durchschnittliches Monatsticket des ÖPNV. Aber was ist mit den Menschen, die sich auch ein Auto nicht leisten können? Zwar gibt es Sozial- und Azubi-Tickets, aber für manche Familien, kritisieren Verbände, sind auch diese immer noch zu teuer. Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann sieht noch ein weiteres Argument für seinen kostenlosen Nahverkehr.
Die Reaktionen zeigen jetzt doch, dass gerade eben Leute, die auch ein geringeres Einkommen haben, für die es schwer ist, auch ein eigenes Auto zu finanzieren, dass sie sich sehr über dieses Angebot freuen, weil es natürlich auch jegliche Stigmatisierung beendet. Die Leute müssen sich eben kein Sozialticket besorgen und dann ihren Hartz-IV-Bescheid im Verkehrsunternehmen vorlegen, sondern haben Anspruch, wie jeder auch, auf dieses kostenlose Busfahren innerhalb des Stadtgebiets.
Das Ende des Schwarzfahrens. Über den kostenlosen Nahverkehr in Monheim war das Vivien Leue. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion dieser Sendung hatte Frederik Rother. Unsere Beiträge finden Sie auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.